Die Textilbranche in Österreich hat ja etliche Jahre hinter sich, die schwierig waren. Es hat sich das Zentrum von Vorarlberg jetzt verlagert, zum Teil hier nach Oberösterreich. Sie sind seit Ewigkeiten in der Branche. Wie haben Sie die Branche erlebt in den letzten Jahren?
Ich glaube, die Textilbranche ist allgemein in einem Umbruch und das nicht nur in den letzten Jahren. Wenn wir uns das mal anschauen, was gerade Österreich oder mit Beispiel Vorarlberg, Vorarlberg war eines der europäischen Zentren der Textilindustrie. Wenn ich überlege, dass eine Firma wie die Huber Trikot am Standort Mäder Götzes ganze Städte für sich vereinnahmt hat. Da sind wir doch schon lange raus. Wir müssen doch erleben, dass die textile Wertschöpfung in ganz andere Regionen, in ganz andere Länder gegangen ist. Ich rede jetzt nicht nur über Asien, ich rede auch über die Türkei. Wir sind Richtung Osteuropa unterwegs und einfach aufgrund der Rahmenbedingungen, die wir hier in Österreich haben, ist es immer schwieriger, noch zu attraktiven Preisen Erzeugnisse herzustellen, die doch viel mit der Handarbeit zu tun haben. Deshalb sie werden auch in Österreich so gut wie kaum noch irgendeine Manufaktur finden, vielleicht doch eine Manufaktur, wenn man es nennen mag, die ja, wie soll ich sagen, die eine Wertschöpfung in der Handarbeit findet. Und das war damals in der Nachkriegszeit, war das der Boom. Die Artikel wurden gebraucht, sie waren da, sie waren begehrt. Es gab Tausende, Zehntausende von Näherinnen. Und das, was sich damals entwickelt hat, ist aber alles weitergezogen. Was Sie jetzt in Österreich noch haben, ist eine eher schrumpfende Industrie. Und wenn wir uns die letzten 5 bis 10 Jahre mal anschauen, schrumpft sie immer weiter und ist eigentlich noch eigentlich kaum noch existent im Vergleich zu dem, wie sie früher einmal war.
Absolut, es hat sich enorm verändert und ich würde gerne darauf noch gleich eingehen davor, aber wenn Sie sich bitte kurz selber vorstellen, wie war Ihr Lebensweg und wie hat Sie es auch hier zu Linz Textil
Sehr
gebracht?
gerne. Mein Name ist Kai Sesemann, 52 Jahre alt, seit 30 Jahren in der Textilindustrie. Ich habe immer gesagt, wenn ich was Gescheites gelernt hätte. Nein, es ist wirklich eine tolle, tolle Aufgabe, eine ganz tolle Branche. Auch wenn die Branche gerade wieder mal in einer Krise ist, birgt sie wahnsinnig viele Herausforderungen. Aber Herausforderungen sind dafür da, um angenommen zu werden. Ich habe in meiner Karriere angefangen als Knopfverkäufer bis hin zum Vorstand der Linz Textil eigentlich jegliche Form der textilen Wertschöpfungskette erlebt. Und ich bereue nicht eine meiner Stationen. Und es waren ganz tolle Erfahrungen, sind ganz tolle Stationen gewesen, in denen ich tätig war. Auch die letzten Jahre, bevor ich nach Oberösterreich gegangen bin, für ein anderes großes Textilunternehmen in Österreich tätig gewesen. Aber es sind die Menschen, es ist das Produkt. Ich liebe es, Sachen zu produzieren. Und die größte Freude ist, wenn man etwas produziert und dann durch die Städte geht und dann seine eigenen Marken irgendwo real anfassbar in den Regalen sieht und dass Leute dafür, was wir hier machen, Geld ausgeben, ist eine tolle Sache.
Ich glaube, das ist der große Unterschied von der Realindustrie zur Digitalindustrie, weil das, was Sie produzieren hier, was Ihre Mitarbeiter produzieren, wird man irgendwann in den Händen halten. Und das ist doch ein sehr gutes Gefühl, nicht nur für Sie als Vorstandsvorsitzenden, sondern auch für alle Mitarbeiter.
Ja, absolut. Und es ist ja so, dass die Linz Textil hier in Linz, ich glaube, viele kennen uns gar nicht so. Hier in Linz sind wir bekannt, aber viele bringen mit uns, wissen gar nicht genau, was wir so tun. Dass wir Berührungspunkte, glaube ich, in fast jedem Haushalt haben. Und ich rede jetzt nicht von der bekanntesten Marke, die in unserem Unternehmen drin ist, die Firma Vossen, eine der ältesten und, glaube ich, bekanntesten Handtuchmarken in Österreich, die auch vom Handtuch her zu 100% im Burgenland produziert und konfektioniert wird. Ich rede von unseren anderen Produkten, von unseren Vorprodukten und da sehen Sie uns im täglichen Gebrauch, wenn Sie Ihren Sonnenschutz in die Hand nehmen und vom Fenster wegschieben, auf der Baustelle, wenn Sie Schleifmittel in die Maschine einlegen oder das Klebeband, was eine viskose Gewebeverstärkung hat, was Sie abreißen, um irgendwas Spezielles, sehr Festes zu kleben oder abzudichten. Teilweise die Bettwäsche, in der sie liegen. Also wir sind so ein bisschen der versteckte Player auch dahinter. Und das ist diese Vielseitigkeit der Linz, die auch den Reiz macht und auch die Aufgabe größer werden lässt, aber auch die Möglichkeiten so unglaublich groß werden lässt, so ein Unternehmen positiv in die Zukunft zu führen.
Gerade wenn man in so vielen Teilbereichen auch tätig ist, wie ist es, wenn man diesem Unternehmen vorsteht? Wie kann man die Übersicht behalten? Wie kann man auch priorisieren, wo mein Fokus liegt?
Ich glaube, das bedarf zum einen Erfahrung und Gelassenheit. Also ich bin durch die 30 Jahre textile Karriere ein Stück weit gelassen geworden. Ich habe Geschäftsführerpositionen inne gehabt, war Vice President eines großen internationalen Textilkonzerns. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass Sie einen Plan haben. Das Wichtigste ist, dass Sie eine Vision haben. Und man kommt nicht in ein Haus wie dieses, um zu verwalten, sondern man kommt hierhin, um weiterzuentwickeln und die Zukunft zu gestalten. Mhm. Und wenn Sie da eine klare Vorstellung haben, Sie müssen das Bild für sich im Kopf haben, weil dann sehen Sie das Ziel ganz klar und dann werden die ganzen kleinen Baustellen dann irgendwann auch überschaubar und greifen ineinander.
Das braucht natürlich viel Erfahrung, vor allem Branchenerfahrung. Ja. Und Sie haben eingangs erwähnt, die Textilbranche unterzieht sich einem Wandel, wieder einmal. Es ist wieder mal Krisenzeit scheinbar. Wie spielt sich das in der Branche nieder? Oder was sind die Faktoren, die diese Krise auslösen?
Die Faktoren sind sicherlich einmal die Konsumschwäche, die wir haben. Alles, was im modischen Bereich ist, ist da sehr gebeutelt, weil aufgrund der weltpolitischen und konjunkturellen Lage die Personen und die Konsumenten das Geld in der Tasche behalten und nicht ausgeben. Früher hat man gesagt, das Geld muss zum Fenster raus, damit es zur Tür wieder reinkommt. Das ist sicherlich im Privathaushalten heutzutage nicht mehr so. Mhm. Der Warenkorb hat sich verändert. Mhm. Ich kann nicht alles nur auf die Konjunktur schieben, ich kann auch nicht alles nur auf die hohen Steuern schieben. Es ist einfach auch der Warenkorb und die Prioritäten jedes Einzelnen. Früher hatten sie keine 3 Handyverträge für die Familie, das Streaming-Abo. Ein Fernseher hat 15 Jahre gehalten. Heute will man, was weiß ich, alle 5 Jahre den neuesten Super-Flat-Screen haben. Urlaube sind extrem teuer geworden und immer noch in der Priorität 1 bei den meisten Menschen. Daraufhin wird gespart und da wird einfach auch zurückgesteckt bei Gütern des täglichen Lebens, speziell diese, die man nicht sieht. Also alles, was Sie jetzt nicht nach außen tragen, um ein gewisses Image zu verkörpern, da fange ich als erstes an. Mhm. Ich war in einem großen Wäschekonzern tätig, da war es ganz klar. Also die Unterhose hat meist jetzt nicht das Statussymbol wie irgendein T-Shirt mit einem Reiter drauf oder so. Da kann ich sparen. Mhm. Des Weiteren glaube ich, dass wir einen Wandel erleben. Viele sagen, wir sind in einer konjunkturellen Schwächephase. Das kommt schon wieder. Ich glaube, die Unternehmen, die so denken, die haben sich damit abgefunden, dass sie bald gehen. Sie müssen sich den Marktvoraussetzungen und den Marktbedingungen anpassen. Und eins ist klar, dass wir hier in Zentraleuropa nicht in der Lage sind und auch nicht mehr in der Lage sein werden, Massenartikel zu einem Preis, der am Markt erforderlich ist, um erfolgreich zu sein, zu produzieren. Mhm. Was aber auch nicht schlimm ist, weil wir wollen uns weiterentwickeln. Wir müssen die Chancen sehen, die da sind. Letztens hat mich ein Geschäftspartner gefragt, ist es überhaupt noch möglich, eine Bekleidungsmarke neu aufzubauen und damit erfolgreich zu sein, ohne Millionen im Hintergrund zu haben? Ich habe gesagt, ja, selbstverständlich. Mhm. Du musst nur anders, besser und schneller sein als dein Wettbewerb. Mhm. Wenn du das schaffst, stehen dir alle Türen offen. Und genauso ist es, glaube ich, hier in unserer Industrie, wie wir es hier in der Linz Textil sehen, mit unseren alten großen Mengen an Garnen, die wir produziert haben, wo wir zig Spinnereien in ganz Österreich hatten. Die Zeiten sind einfach vorbei. Aber nichtsdestotrotz, was sind denn die Assets, die wir haben? Die Assets, die wir haben, ist die Erfahrung, das sind unsere Mitarbeiter, das ist unsere Kreativität. Und wenn wir kreativ sind und neue Produkte entwickeln, mit einer höheren Wertschöpfung, dann haben wir auch Chancen am Markt. Wir müssen einfach nach vorne schauen und müssen sehen, was ist der Bedarf nicht im nächsten Jahr, sondern was ist der Bedarf in 5 oder 6 Jahren. Das sind die Themen, mit denen wir uns hier beschäftigen. Wir haben 5 Leute im Unternehmen oder im Konzern beschäftigt, die sich nur mit der Produktentwicklung beschäftigen. Und Produktentwicklung wirklich auf einen Zeitrahmen 5 Jahre plus.
Das ist ein großes Team, vor allem weil natürlich Innovation in eurer Branche nichts ist, was von heute auf morgen passiert.
Richtig. Sie haben Vorlaufzeiten, bis ein Produkt vom Entstehen, von der Idee, bis dass es serienreif ist, haben wir teilweise 2 bis 3 Jahre. Bis es dann wirklich mit dem Kunden entwickelt und bis es dann irgendwo Einsatz in einem Produkt findet. Wir bei der Linz müssen uns auch neu erfinden. Wir haben die letzten Jahre und Jahrzehnte hier darauf vertraut, dass wir nur konjunkturelle Schwankungen erleben, haben aber sehr wenig getan dafür, uns neu aufzustellen und die Bedürfnisse des Marktes und die potenziellen Bedürfnisse des Marktes herauszufinden und uns darauf zu fokussieren. Und das ist dieser Zeitenwandel, den ich hier gern einleiten möchte. Ich bin vor einem Jahr hier zur Linz Textil als 3. Vorstand gekommen, habe dann ein halbes Jahr die Operations kennenlernen dürfen als COO und der Aufsichtsrat hat mir dann zum 1. Jänner diesen Jahres das Vertrauen ausgesprochen und mir den Vorstandsvorsitz, damit auch den Posten des CEO der Linz Textil Holding AG übergeben. Und das ist auch ein deutliches Zeichen, dass wir hier im Haus für Veränderungen stehen. Wir fassen gerade Unternehmenszweige zusammen. Früher war es so, dass die Linz gerne Unternehmen, die zu ihr gehörten, aber nicht zusammengeführt hat. Die Kommunikation war etwas schwächer. Das waren eigenständige Firmen, die auch teilweise im Wettbewerb zueinander standen. Wir machen jetzt erstmalig den Schritt, dass wir unsere Spinnerei und unsere Weberei von den Teams zusammenlegen. Ich glaube, das ist ein ganz großer USP, den wir haben, dass wir dieses komplette Know-how der Wertschöpfung im Haus haben. Und daher haben wir uns jetzt auch aufgestellt und gehen nach außen, auch nicht mehr als Linz Textil, der Weberei und der Spinnerei, sondern wir sind die Spinnweberei Linz. Das heißt, bei uns kann der Kunde von der Garnentwicklung bis zum fertigen Gewebe alles aus einer Hand bekommen und kann auch in jeder Produktionsstufe mit uns zusammen entwickeln. Und ich glaube, diese Durchgängigkeit, gerade im technischen Bereich, da gibt es nur sehr wenige Unternehmen in Europa, die das in dieser Konsequenz auch mitgehen können und diesen Weg gehen werden.
Ja, vor allem, weil ihr auch die Chance dadurch bietet, natürlich, dass der Kunde stets weiß, wo ist der Status quo. Er kann stets auch mitarbeiten und das Ganze in einer Regionalität, die natürlich auch jetzt nicht selbstverständlich ist.
Absolut. Wir haben zum einen die Geschwindigkeit, die für uns spricht. Wir haben die totale Transparenz. Wir haben den guten Carbon Footprint, wie man heutzutage so schön sagt. Aber Sie haben völlig recht, wenn man auch auf Regionalität schaut. Wir setzen gerade ein großes Projekt um, wo es um österreichische Berufsbekleidung für den Pflegebereich gilt. Wo wir das Garn herstellen, den Stoff herstellen und ein großer Partner in Salzburg tatsächlich diese Produkte dann designt und auch in Salzburg und Umgebung auch näht. Und das ist ein Projekt, was jetzt in Kürze auch gelauncht wird. Ich kann sagen, es ist die GWS in Salzburg, also auch kein kleiner Name, der dahinter steht, wo wir also ganz bewusst auf Nachhaltigkeit und Regionalität setzen.
Ich glaube, ein wichtiger Schritt auch für euch, obwohl ihr international natürlich tätig seid, dass man den Heimmarkt nicht ganz außer Acht lässt.
Ich glaube, dass der Heimatmarkt ein ganz starker Markt ist. Ich glaube, dass immer mehr Firmen aktuell sich wieder auf den Heimatmarkt zurückbesinnen. Das Problem ist einfach nur, man würde sich gerne noch mehr besinnen, aber es ist nichts mehr da.
Ja. Ja.
Und es gibt viele Firmen, die auch gerne wieder auch konfektionieren würden oder mehr Leistung nach Europa oder nach Österreich bringen würden. Aber die Berufsgruppe, das Berufsfeld ist ausgestorben.
Wenn wir ein bisschen in einen Vergleich gehen, wenn wir schon beim Thema international sind. Jetzt haben wir hier die Linz Textil in Österreich, ehemals wichtiger Standort für Bekleidung. Inzwischen ist aber Asien eigentlich der Hotspot für die Bekleidungsindustrie geworden. Wenn man sich die Branche ansieht, Innovationskraft, Arbeitsweise, und Sie kennen beide Märkte, ja. Wie würden Sie die gegenüberstellen?
Ich glaube, das ist schwierig, weil der asiatische Markt ist um ein so Vielfaches größer als das, was wir uns in Europa überhaupt vorstellen können. Es war schon früher so, dass die Asiaten nur teilweise ungern die Produktionsaufträge von Europa angenommen haben, weil sie so viel auch mit dem stark wachsenden lokalen Markt zu tun hatten. Und Europa war damals immer schon ein bisschen, wie sagt man, so pain in the ass, weil wir haben ja diese ganzen Vorschriften und Regularien und als Ökotex kam und Blue Sign und so weiter, das mochten die Chinesen ja alle gar nicht. Das sehen wir doch heute alles. Den ganzen Schrott, den sie da teilweise machen, ist das, was hier mit Zehntausenden von Fliegern, mit Temu, jetzt hier im Endeffekt nach Europa kommt. Und das Schlimme ist nicht mal der Preis. Der Preis ist das Wettbewerb. Das Schlimme ist einfach, dass diese Qualität und dass hier so viel Ware auf den Markt kommt, die nie hätte produziert werden dürfen, auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. Gesichtskriterien.
Ja. Ja, ich glaube, das ist ein generelles Thema der Fast Fashion. Ja. Natürlich, alles, was Temu, Shein machen, ist extrem geworden. Ja. Vor allem, ich kann für wenig Geld innerhalb von einer Woche mehr T-Shirts, Hosen bestellen, die qualitativ fragwürdig sind, aber der Footprint natürlich.
Nein, aber nicht nur fragwürdig, die sind teilweise gefährlich. Also nicht umsonst gibt es in Europa Verordnungen zu Farbstoffen, die eingesetzt werden dürfen, oder auch nicht eingesetzt werden dürfen. Wenn Sie, das sind diese Azofarben zum Beispiel, wenn Sie sich anschauen, was bei Temu hier reinkommt, ich glaube 80% dessen, wenn Sie das hier testen würden, müsste das aus dem Markt gezogen werden.
Okay. Das ist sehr, sehr spannend.
Und weil es geht aus, im Endeffekt ist das eine Überproduktion oder Produktion, die nach asiatischem Standard geschehen. In Asien sind diese Farbstoffe teilweise erlaubt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Produzenten, die auf dem Niveau sind, nochmal den teuren Farbtopf aufmachen, um nur für die Ware, die eventuell nach Europa geht, diesen zu verändern.
Okay, sehr spannend. Also das heißt, wir haben trotzdem aber in Europa eine Bekleidungsindustrie, gerade wenn wir nach Italien schauen, wenn wir nach Spanien schauen, die für sehr hochwertige Bekleidung auch vor allem in den Köpfen der Menschen ist und wo es ja auch immer noch regionale Produktion zum Teil gibt. Ja. Wie sehen Sie hier die Entwicklung momentan?
Ich glaube, dass das ein Stück weit wieder mehr zurückkommen wird. Aber der Kunde muss sich bewusst sein, dass ein Made in Europe einfach einen anderen Preis haben muss als ein Made in Asia oder Vietnam oder Bangladesch. Und wenn ein Kunde auf Qualität setzt, es gibt ja auch deutsche Unternehmen, die das noch sehr erfolgreich machen. In Burlading gibt es zum Beispiel ein großes deutsches Unternehmen mit dem Affen, der sich damals bewusst dafür entschieden hat, in Deutschland zu produzieren, auch bewusst entschieden hat, die Zwischenstufe, sprich den Handel, rauszunehmen, weil er wusste, wenn er sich dort weiter bewegt, wird es das Unternehmen nicht mehr geben. Es ist auf den Direktvertrieb gegeben. Somit sehen wir zum Beispiel auch bei Fossen, wir haben natürlich einen großen Preisdruck, auch vom Wettbewerb. Die Handelsmargen werden immer höher, müssen auch höher werden, weil auch der Handel deutlich höhere Kosten hat, nicht nur die Industrie hängt am Strom, sondern auch der Handel. Die Löhne werden teurer, die Mieten werden teurer. Also ist es selbstverständlich, dass dort auch die Margenanteile höher werden. Komischerweise ist es aber so, dass man eigentlich ja diese Preise auf das Produkt draufschlagen müsste. Aber wir haben diese neuralgischen Preisgrenzen, wo wir einfach wissen, wenn ein Tuch über einen gewissen Preis kostet, zu einer gewissen Qualitätsstandard mit einer gewissen Marke, dann funktioniert es irgendwann nicht mehr. Ja. Also es ist immer die zurückgelagerte Industrie, ist immer der, den größten Teil der Kosten einfach zahlen muss. Und das ist das große Problem von den Unternehmen, wenn dann bei uns auch die Lohnkosten, die Rahmenbedingungen, ob das CO2-Bepreisung etc. pp., was da drauf kommt, irgendwann kommen sie an den Punkt, wo sie sagen, das macht keinen Sinn mehr. Mhm. Und da möchten wir natürlich extrem gegenwirken. Ich möchte nicht, dass wir irgendwann sagen, es macht keinen Sinn mehr, in Österreich zu produzieren. Das können Sie abwehren, indem Sie hocheffiziente Maschinen kaufen, indem Sie alles, was Sie an Energiekosten einsparen, sprich Photovoltaikanlagen, die Sie aufbauen, da können Sie einiges von abmindern. Wir haben Millionenbeträge investiert, um es hier optimal aufzustellen. Aber nichtsdestotrotz, der Druck ist da. Mhm. Aber wir sehen natürlich auch, dass sich das Käuferverhalten geändert hat. Früher haben wir uns noch sehr stark, meine Vorgänger haben sich teilweise noch stark dagegen gewehrt. E-Commerce, das war ja fast
das Feindbild.
Das ist ja ein Feindbild vom Handel. Heute muss ich sagen, haben wir extremes Wachstum in unserem Online-Shop bei Vossen. Wir schalten sehr, sehr viel Werbung, die dem Online-Shop, aber auch der Markenbekanntheit zugutekommt. Ohne den Online-Shop wäre es schwierig, die Ergebnisse zu halten, weil sie im Online-Bereich durch gezielte Werbung auch neue Kundenstrukturen, neue Kunden gewinnen können. Mhm. Wenn ich jetzt über das klassische Handtuch spreche, in der Regel, es gibt eine Studie, kauft der Österreicher alle 8 Jahre ein neues Handtuch. So, und wer kauft die Handtücher? Oft ist das die Oma, die ist das Geschenk für die Jungen. Oder man geht ins Möbelhaus und richtet sich zu Hause schön ein, dann fällt einem auf, oh, im Bad könnte auch mal was Neues her. Das sind ja die klassischen Momente, wann ich Handtücher kaufe. Und durch gezielte Ansprache in Social Media kann man diesen Kaufimpuls, kann man Innovationen zeigen, kann man den Leuten zeigen, wie schön ein Badezimmer mit farbenfrohen Tüchern ist. Mhm. Dass auch vielleicht der Bademantel zum Tuch und der Waschlappen zum Bademantel und dass dann noch die fassende Fußmatte dazu, wie schön das aussieht. Und dann kann ich noch nebenher Kaufimpulse wecken. Und die Käuferschicht wird jünger, das ist das Schöne.
Womit wir aber genau wieder auch bei dem Thema sind, ihr müsst ja mit genau diesen Marken wie Vossen auch die Emotionen wieder wecken.
Richtig.
Weil es darf nicht passieren, dass es eine Oma-Marke wird, die nur die Oma immer gekauft hat, sondern ihr müsst ja eben auch die Jungen wieder ansprechen. Und
da sind wir auf dem Weg.
Genau.
Wir müssen auch schauen, wir müssen uns im Klaren sein, wofür die Marke steht, wo wir positioniert sind und auch wieder die Frage, wo wollen wir hin und wo wollen wir nicht hin. Mhm. Und das Schlimmste, glaube ich, wenn Sie so eine Marke haben, so eine alte und bekannte Marke haben, die viele Leute haben wollen, auch im günstigen Preissegment, wenn Sie aus Gründen der Unterauslastung oder wie auch immer sich eben geben. Man muss da ganz klar differenzieren, wo möchte ich mit meiner Marke gesehen werden, wo ist meine Zielkundschaft und dann kann ich dann daneben natürlich noch schauen, gibt es Kunden, die uns haben wollen, aber vielleicht jetzt die Standardmarke nicht kaufen, weil sie vielleicht zu teuer ist. Dann kann man sagen, okay, dann muss man eine andere Markenphilosophie fahren und sagen, man geht in eine Untermarke, die dann vielleicht nicht auf dem hohen qualitativen Standard ist, wo vielleicht ein günstigeres Garn eingesetzt wird. Aber das muss dann auch klar ausgezeichnet sein. Mhm. Muss klar sein, das ist eine günstige Marke, die es dann bei Aldi, Lidl, Hofer gibt. Und dann gibt es die klassische Fachhandelsmarke, die so gestärkt wird und ganz klare Grenzen nach außen zieht. Aber uns ist auch bewusst, dass wir mit der Marke Vossen jetzt auch nicht im absoluten High-End-Bereich sein werden. Wir sind kein Veseta. Es gibt andere Marken, wo sie locker 50, 60 Euro für ein Handtuch bezahlen. die auch anders zusammengesetzt sind, auch eine andere Zielgruppe haben. Und die Frage ist, es ist nicht die Frage, dass wir es nicht können. Wir können das. Die Frage ist nur, wie gehen wir dahin? Mhm. Da werden demnächst sicherlich noch einige Neuheiten auf den Markt kommen.
Ja, da bin ich schon sehr gespannt. Jetzt haben wir darüber gesprochen, Sie sind hier im Unternehmen jetzt in einer sehr exponierten Position. Sie steuern die Geschicke des Unternehmens. Was tun Sie, wenn Sie heute am Abend hier rausgehen und sagen, ich möchte einfach mal abschalten, ich möchte auf andere Gedanken kommen? Was ist Ihr Weg, den Sie machen? Ist es Sport? Ist es Kunst? Wo geht es hin?
Wenn ich rausgehe, ist für mich eigentlich das, ich komme nach Hause und versuche erstmal eine halbe Stunde nicht zu reden. Weil ich rede den ganzen Tag hier. Nein, also ich genieße es und nehme die Zeit, wenn ich nach Hause komme, einfach mal nicht zu reden, mich jetzt im Sommer tatsächlich auf die Terrasse zu setzen, in die Natur zu schauen. Wir haben das große Glück, dass wir sehr schön wohnen, einen sehr schönen Blick auf Salzkammergut haben und genieße es da, mich in den Liegestuhl zu legen, die Vöglein zwitschern zu hören und einfach mal nichts zu tun. Ansonsten gehe ich gerne in die Natur, aber ich kann auch genauso bei einem schönen Abendessen, einem guten Glas Rotwein abschalten und entspannen.
Jetzt, wir haben im Vorgespräch das ein bisschen drüber gesprochen. Es haben sich die Art und Weise, wie Business, vor allem in der Textilbranche, aber auch anderen Branchen gemacht wurde, verändert. Es ist jetzt viel mehr digital natürlich, früher war viel mehr persönlich. Und in Ihrer aktuellen Rolle sind Sie ja quasi der Frontmann des Unternehmens. Wie sieht Ihr Alltag aus? Was sind die Themen, an denen Sie sich jeden Tag versuchen, um das Unternehmen voranzubringen?
In erster Linie geht es darum, Strukturen zu schaffen. Strukturen zu schaffen, die effizient sind, nachhaltig sind und messbare Werte kreieren. Wenn Sie eine Vision haben, was Sie umsetzen müssen oder wollen, ist es wichtig, das schaffen Sie ja nicht alleine. Das ist wichtig, diese Vision ins Unternehmen reinzutragen. Das heißt, es sind sehr, sehr viele Gespräche mit unserer Führungsmannschaft, aber auch mit den Leuten im Betrieb, mit den Mitarbeitern an der Maschine. Da mache ich überhaupt keinen Unterschied. Jeder muss im Endeffekt die Vision verstehen und im Idealfall auch mittragen und miterleben wollen. Und bei uns ist es so, dass ich immer jemand bin, der sehr viel Verantwortung auch auf die Mitarbeiter überträgt. Ich bin sehr für Gespräche auf Augenhöhe. Sie können heute ein Unternehmen wie die Linz Textil nicht mehr hierarchisch führen. Das war in der Vergangenheit noch so. Wir haben viele langjährige Mitarbeiter, die das auch so gewohnt sind, denen man sagt, was sie tun, und das tun sie super, aber wenn sie dann nichts mehr haben, dann ja. Ich erwarte von meinen Mitarbeitern, dass wir ein gemeinsames Ziel haben und jeder daran mitarbeitet, auch eigenverantwortlich. Und auch gerne mal eigene Ideen mit reinbringt. Und auch für seine Ideen kämpft und für seine Produkte, seine eigenen Produkte entwickelt. Ich möchte den Input haben. Ich möchte, dass jemand stolz auf das ist, was er tut. Und dafür gebe ich ihm die Mittel und die Möglichkeit.
Das ist schön, weil damit habe ich die eigene Initiative natürlich. Ich habe das eigene, die Emotionen und das Engagement der Mitarbeiter.
Richtig.
Und ich glaube, wenn man dann etwas hat, was man selber mitgestaltet hat, wie viel stolzer kann man denn sein? Perfekt.
Ja.
Okay. Wie war der Wandel, wenn Sie sagen, es war früher eher eine autoritäre Führung hin jetzt zu dieser Selbstverantwortlichkeit? Wie schwierig war es für die Mitarbeiter, diesen neuen Stil zu akzeptieren?
Ich glaube, sie sind immer noch dabei.
Okay. Das heißt, das braucht eine gewisse Zeit.
Das braucht eine gewisse Zeit. Sie können jetzt nicht von heute auf morgen Schalter umlegen und sagen, jetzt ist alles anders und jetzt machen wir das mal so. Ja. Natürlich gibt es auch teilweise Personalienwechsel. Es gab auch Wechsel in den Geschäftsführerebenen. Und da ist es wichtig, dass Vorstand und Geschäftsführung die gleiche Sprache spricht und das gleiche Ziel haben.
Das ist auch wahrscheinlich in der Auswahl dann für Sie des Führungsteams
essentiell. Für mich ist neben der fachlichen Eignung auch immer die menschliche Komponente entscheidend. Ja, also ich sage mal, ich würde niemals jemanden einstellen, mit dem ich mir nicht auch vorstellen könnte, mal abends in der Kneipe ein Bier zu trinken. Wenn ich da ein Problem mit hätte, wüsste ich, dass das sicherlich hier fürs Team der falsche wäre.
Klar, man verbringt mehr Zeit in der Firma gemeinsam als wie zu Hause. Es muss funktionieren.
Ich glaube, das ist ein Mindset. Ich glaube aber, dass auch für die alteingesessenen Mitarbeiter, bei einigen habe ich das Gefühl, sie sind wachgerüttelt worden. Manche sind dankbar, dass sie jetzt mehr Verantwortung tragen dürfen. Wichtig ist auch, dass sie eine Wertschätzung dafür bekommen. Das ist ganz wichtig. Die anderen haben mehr Probleme, andere kommen damit eher gar nicht klar. Gibt es auch im Unternehmen. Da muss man sich dann die Frage stellen, ob das dann noch die richtigen Mitarbeiter sind. Aber im Großen und Ganzen ist so ein Change-Prozess, den wir hier gerade einleiten, nie einfach, auch nie konfliktfrei. Aber wichtig ist, dass alle das Große und Ganze sehen. Und das ist, dass wir, ich meine, wir sind seit 1838 hier am Standort in Linz. Und wir wollen gerne diesen Standort noch an viele, viele Generationen weiter übergeben können. Und dafür müssen wir uns einfach auch der Zeit anpassen und müssen die richtigen Produkte finden, Produkte entwickeln. Und in der Spezialität, glaube ich, liegt die Zukunft unserer europäischen Textilindustrie.
Das ist wunderbar. Wenn wir uns jetzt rund um Weihnachten dieses Jahres nochmal zusammensetzen, beim Glas Wein, Bier, Kaffee. Was muss denn für Sie ganz persönlich passiert sein in diesem Jahr 2026, dass es ein gutes Jahr gewesen ist?
Das kann ich gar nicht nur an einem Beispiel so ausmachen. Wenn ich es mal auf die... Am wichtigsten ist natürlich, dass wir alle gesund sind, dass wir die Krisen dieser Welt ein Stück weit in den Griff kriegen und dass hier nichts Schlimmeres passiert noch auf dieser Welt gerade. Aber wenn ich es aufs Berufliche mal runterbreche, wäre es schön, wenn wir sagen können, wow, die Zusammenlegung Spinnerei-Weberei vom Team, wir stehen alle gestärkt auf der Weihnachtsfeier und sagen, wir sind Spinnweber, wir sind ein Team, wir gehen gemeinsam nach vorne, das wäre schon super. Und bei Vossen, wenn wir den Online-Shop weiter ausbauen und neue Produkte entwickeln und auch dort die Zeichen auf Wachstum stehen.
Ich glaube, das sind wunderbare Wünsche. Da drücken wir auf jeden Fall die Daumen.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank für den Input.